Einen schönen guten Morgen wünschen. Danke für diese Einleitung mit dem Zielfernrohr. Mir ist eine Situation als Lehrling eingefallen. Als Lehrling macht man manchmal Blödsinn. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch auf etwas zielt. Von Beruf bin ich Zimmermann. Wir machen so Dächer und so weiter. Ich bin mittlerweile nicht mehr so viel auf den Dächern unterwegs. Aber damals habe ich so eine Nagelpistole bekommen. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gesehen. Und mit dem kann man ganz herrlich umeinander schießen, also Bretter festnageln. Und als Lehrling habe ich mir gedacht, mal schauen, ob das funktioniert, wenn ich auf dem Balken von einer gewissen Entfernung ziel und dann schieß, ob der Nagel stecken bleibt. Also es gibt da einen Trick, wie man die Maschine überlisten kann, den sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich versucht, die Maschine zu überlisten. Ziel, auf den Balken, schieß. Der Nagel fliegt an den Balken, kommt zurück und mir gegen den Kopf. Von da an habe ich gelernt, macht es nicht mehr. Also beim Zielen immer aufpassen, es kann auf dich zurückkommen. Ich möchte mit euch ein Thema weitermachen. Ich habe das letzte Mal begonnen, wollte eigentlich mit euch im Philipperbrief gucken. Heute schauen wir in den Philipperbrief rein. Philipper Kapitel 1, die ersten 11 Verse möchte ich mit euch anschauen. Und wir werden sehen, auch hier geht es darum, ein Ziel vor Augen zu halten. Für dich als Kind Gottes und für dich, der du vielleicht dem allem nur fernstehst, es ist auch wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, das durchaus ohne Gott bedrohlich ist für dich und auch sehr zum Erschrecken ist für dich und auch dich wachrütteln sollte in deinem Leben, weil du jemand gegenüberstehst, dem du nicht begegnen kannst, ohne Schaden. Aber dazu später mehr. Leben vom Ziel bestimmt. Der Herr Jesus wird wiederkommen für die Gemeinde. Auch im Abendmahl, wenn wir das Brot brechen und vom Kelch nehmen, dann ist es gleichzeitig auch ein Gedenken daran, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Solange, bis der Herr Jesus wiederkommt, machen wir das. Solange macht es die Gemeinde, dass sie den Herrn vor Augen hat, sie bricht das Brot und sie nimmt von dem Kelch, bis er wiederkommt. Und so ist meine Frage an dich, bist du dir dessen bewusst, dass dieser Herr und Gott tatsächlich lebt und zur Rechten des Vaters ist? Bist du dir dessen bewusst, dass er wiederkommen wird? Bist du dir dessen bewusst, dass er dein Leben bewerten wird? Bist du dir dessen bewusst, wenn du Jesus nicht als deinen Retter aufgenommen hast, wird er als dein Richter kommen? Und die Gemeinde muss sich dessen bewusst sein, dass der Herr der Gemeinde lebt und lebendig ist und unter uns ist und dass er eines Tages wiederkommen wird und er wird seine Gemeinde zu sich holen. Und so möchte er, dass wir das wissen und unsere Prioritäten auch dementsprechend setzen und unser Leben auch dementsprechend ausrichten. David sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und es ist notwendig, dass uns das bewusst wird, den Herrn alle Zeit vor Augen zu haben. In jeglicher Lage, in der du lebst, im Beruf, zu Hause, nachts und wo immer du bist, zu verstehen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und es ist nichts verborgen vor seinen Augen, Psalm 139. Selbst wenn du dich verbergen möchtest und ans äußerste Ende der Welt oder des Meeres gehst, dort, wo die Sonne untergeht, um dich zu verbergen, oder möchtest du dich vielleicht ins Totenreich betten und dich verbergen? Es ist für ihn so offenbar und klar wie der helle Tag. Und es ist genauso offenbar und klar, was in deinem Herzen vorgeht. Vor Gott ist nichts verborgen. Und da Jesus sagt mal, nichts verborgen, was nicht eines Tages aufgedeckt wird. Und das lässt einen schon in eine gewisse Furcht geraten. Und auch die Männer Gottes durften das erleben. Gott hat zu David gesagt, ich werde alles offenbar machen. Und es schadet Gottes Ansehen nicht, aber für uns ist es unangenehm. Oder heilsam. Er offenbart in deinem Leben Dinge, wo du stehst, und gibt dir die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun und dies auch einzugestehen und zu bekennen. Die Sünde zu bekennen ist ein Ja, du hast recht und es verhält sich so. Bitte vergib mir. Und es ist nicht ein Aber, ich hab's doch nur gut gemeint. Gut meinend kann dennoch das Ziel verfehlen sein. Der Gehorsam gegenüber Gott ist wichtiger, als es gut zu meinen. Lasst uns in den Text einsteigen. Philipperbrief. Ich möchte versuchen, mit euch 4 Punkte durchzugehen. Vielleicht war der Einstieg jetzt ein bisschen hart, aber wir müssen verstehen im Laufe des Textes, was es bedeutet, wenn Gott uns mit Gnade begegnet. Und der Text oder der Philipperbrief ist unglaublich mutmachend und da ist so viel Freude drin und so viel Aufblicken da für die Kinder Gottes. Deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, der wäre schön für die Gemeinde auch, das zu sehen und eben den Herrn vor Augen zu haben, dies vor Augen zu haben, Jesus Christus, unser Retter, unser Herr, unser Leben, ihn vor Augen zu haben. Ich habe 4 Punkte. Aus der Ruhe heraus starten. Gott wird vollenden. Richte dein 3. Punkt, die Gemeinde im Herzen und richte dein Ziel, richte dein Herz auf das Ziel aus. Möchte euch mit euch durchgehen in diesen 11 Verse und euch zeigen, warum ich diese Punkte rausgesucht habe. Philipper 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst mich nochmal beten. Herr Jesus, so wollen wir ganz herzlich jetzt auf dein Wort hören und möchten auch bitten, dass du zu uns redest und dass unsere Herzen auch offen sind und zuhören, was du uns zu sagen hast. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du reden kannst und Herr, nimm weg alles, was von mir ist, dass es zum Segen für den Zuhörer ist. Danke jetzt für dein Wort, für die Gnade, in der wir stehen und für deine Liebe und dein Helfen. Amen. Aus der Ruhe heraus starten. Was war... Ja, ich fand den Gedanken sehr schön, habe ich letztens mal von einem Prediger gehört. Was war die erste Aktion, die Adam getan hat nach der Erschaffung? Schwierig, ich wäre auch nicht drauf gekommen, aber es ist ganz simpel. Er schlug die Augen auf, okay, sagen wir mal am nächsten Tag, was hat er getan? Was war das Erste am nächsten Tag, nachdem er erschaffen wurde? Ja, das war, glaube ich, noch sogar am ersten Tag. Okay. Er hat geruht, genau. Das fand ich einen echt interessanten Gedanken. Gott hat gearbeitet und er ruhte am siebten Tag. Adam wurde am sechsten Tag erschaffen und er begann, sagen wir mal, einen halben Tag später oder wie auch immer, wir wissen es nicht, er begann mit einem Ruhetag. Aus der Ruhe heraus konnte er an sein Werk gehen. Und so ist es auch für die Gemeinde Gottes, für diejenigen, die er erkauft hat. Die Gemeinde Gottes darf aus einer Ruhe heraus in den Dienst gehen. Im Hebräerbrief heißt es, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Wir sind zur Ruhe gekommen, wenn wir bei Christus sind. Dort haben wir zur Ruhe gefunden. Wir müssen nicht mehr um unser Heil kämpfen und wir müssen unser Heil nicht mehr erarbeiten, weil er dies für uns vollbracht hat. Ganz interessanter Vers ist in Jesaja 26, Vers 12, wenn ihr später nachlesen wollt. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch all unsere Werke hast du für uns vollbracht. Die Gemeinde Gottes darf aus der Ruhe raus in Dankbarkeit dem Herrn dienen. Sie muss sich nicht mehr drum bemühen, irgendwie dieses Heil zu erlangen oder auch nicht, weil das Heil in Christus vollkommen ist. Im Hebräerbrief heißt, er hat eine vollkommene Rettung geschaffen. Und im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, den wir in der Bibelstunde durchmachen, da kommen wir jetzt dann an die Stelle, wo es heißt, in ihm ist das Ja und das Amen. Jegliche Verheißung Gottes, die es gibt, ist in Christus erfüllt. Somit, wenn du in Christus bist, so hast du die Eintrittskarte zum Himmel und die Eintrittskarte für das Reich Gottes mit allen Segnungen in der himmlischen Welt. In ihm ist das Ja und das Amen und in ihm bist du zur Ruhe eingegangen. Jegliches Werk, was du versuchst, außerhalb von Christus anzugehen, wird nicht gelingen. Und wenn es du noch so gut machst, deine Seele muss sich vor dem Sohn Gottes demütigen und anerkennen, dass er Herr ist und anerkennen, dass er auch Herr in deinem Leben sein soll. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so lesen wir in diesen ersten zwei Versen zunächst einmal von Paulus und Timotheus. Ganz interessant hier, er beschreibt, er tut hier nicht sein Apostelamt groß machen, sondern er beschreibt hier Knechte Jesu Christi, Arbeiter Jesu sind sie, Timotheus und Paulus. Und wenn man ein bisschen mehr hineinblickt in die Gemeinde von Philippi, merkt man, dass die Gemeinde von Philippi eine arbeitende Gemeinde war, eine Gemeinde, die eifrig war, und die auch Paulus selber unterstützt hat in dem Werk des Evangeliums und sogar bis ans Äußerste gegangen ist. Und so konnte er, es war nicht das Problem bei den Philippern von der Autorität des Paulus. Im Korintherbrief lesen wir klar, wie er sagt, Apostel Jesu Christi. Galaterbrief mit der ganz scharfen Botschaft. Und muss sich behaupten und sagen, er ist Apostel Jesu Christi. Aber hier kann er sagen, Knechte, ich bin ein Mitarbeiter, wir arbeiten zusammen, das werden wir später sehen, demselben Ziel zu, derselbe Herr. Ganz interessant. Und dann kommt hier, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Brief ist an die Heiligen in Philippi gesandt. An die Heiligen an die Aufseher, also Ältesten, könnte man sagen, oder Bischöfe, oder wie du sagen möchtest, und Diakonen in Philippi. Wir können aber auch sagen, an die Heiligen samt den Aufsehern und Diakonen in Kempten. Du kannst es genauso heute so annehmen, dieses Wort. Wenn es hier um Heilige geht, wer ist mit Heiligen denn überhaupt gemeint? Als ich ein Kind war, waren für mich die Heiligen immer die, die auf einer Figur irgendwo stehen und wo man Räucherwerk anzündet hat oder sowas. Und irgendwelche Heiligen, die wichtig waren, wenn du Dinge verloren hast. Ah, okay, da braucht man den. Und für jedes bestimmte Wehwehchen hast du einen bestimmten Heiligen gehabt. Als ich zum Glauben gefunden habe und die Wahrheit in der Bibel entdeckt habe, habe ich verstanden, dass die Heiligen diejenigen sind, die Gott aus der Welt herausgerissen hat und in sein Reich gestellt hat, abgesondert. Und dann hat er nochmal jemand aus der Welt heraus und in sein Reich gestellt und er baut seine Gemeinde. Der ist umgefallen, aber sie stehen. Gott rettet. Und da heißt es, er hat uns errettet und versetzt und erlöst durch das Blut seines Sohnes. In ihm haben wir die Vergebung. Er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat Menschen aus der Welt herausgenommen und abgesondert, für das, dass sie seine Kinder sind. Das sind die Heiligen. Jetzt sagst du, naja, mein Leben, so heilig fühle ich mich gar nicht. Ja, das mag sein. Unser Lebenswandel soll immer mehr dem gleichen, wie Christus selber gelebt hat. Das ist das eine. Aber das, wer du bist, dass du von Gott gerettet wurdest und beiseite gestellt wurdest zu seinem Volk, das steht fest. Wie du dich hier benimmst, das ist ein anderes Thema. Okay? Aber auch die beiden sollen das Ziel vor Augen haben, und das ist, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Im 1. Korinther 1, Vers 2 heißt es, dort werden die Geheiligten in Christus Jesus genannt, unter den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Das sind die Heiligen vor Gott. Was bekommen diese Heiligen für einen Zuspruch? Jetzt könnte man meinen, naja, Uli, diese Verse, die lesen wir doch jedes Mal, wenn wir einen Brief beginnen, steht da in irgendeiner Weise, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ist jetzt das nur eine Floskel? So wie einen guten Tag? Oder ich hoffe, dir geht's gut? Shalom? Oder ist das ein Wort, das durchaus Inhalt hat? Und ich meine das Letztere. Nichts, was im Wort Gottes steht, steht einfach nur so da. Und wenn Paulus die Gemeinde Gottes anspricht, dann spricht er sie zuerst einmal damit an, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Ist es dir bewusst, dass du begnadigt bist, wenn du ein Kind Gottes bist? Und ist es dir bewusst, dass du Frieden hast mit Gott? Da steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Du bist in seinem Reich. Gnade und Friede von Gott. Schauen wir mal das Johannesevangelium. Wir hatten das letztens in der Bibelstunde, Johannes Kapitel 20, Vers 19. Die Situation ist folgendes, Der Herr Jesus wurde hingerichtet, ist am Kreuz gestorben, begraben und am dritten Tag ist er auferstanden. Und in 20, Vers 19 lesen wir hier: Und als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an jenem Ort, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Er hat diesen Jüngern, die eingeschüchtert in verschlossenen Türen drin waren, Frieden zugesagt. Obwohl sie ihn doch alle verlassen haben, auch Petrus. Friede sei mit euch. Wie kann der Herr Jesus sowas sagen? Hat er einfach gesagt: Ja komm, lass es gut sein, es ist Frieden. Nein, er kann sagen: Friede sei mit euch, weil er Frieden geschaffen hat. Also es hat voll und ganz Substanz, dieses Wort, dieser Sack, dass er sagt, meint er ganz und gar so: Friede sei mit euch. Kolosser 1, Vers 20 haben wir heute im Abendmahl schon gehört. Dort wird es begründet. Da heißt es, von Vers 19 schon weg: Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Der Herr Jesus hat am Kreuz, als er dort gestorben ist, deine und meine Sünde genommen hat, hat er ausgerufen: Es ist vollbracht. Er hat diesen Frieden zwischen dir und Gott vollbracht. Somit ist dieses Wort Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, tatsächlich so, wie er es meint und wie es dasteht. Nur müssen wir das im Herzen auch verstehen, dass Frieden ist zwischen dir und Gott. Im Römerbrief heißt es, 5 Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube ist der Weg zum Frieden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das sagt Paulus zu dem Kerkermeister in Philippi, vielleicht können Sie euch noch erinnern, wo dieses Erdbeben war und er sich das Leben nehmen will und zitternd vor Paulus und Silas kommt und sagt: Ihr Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vielleicht ist dein Herz heute genauso aufgewühlt vor dem lebendigen Gott und vielleicht bebt es in dir und du fragst dich: Was muss ich tun, um Frieden mit diesem Gott zu bekommen? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Der Glaube, deine eigenen Bemühungen abzulegen, die Hand Gottes anzunehmen und dein Leben ihm zu übergeben. Psalm 86 heißt es: Denn deine Gnade ist groß über mir. Und die Gemeinde Gottes darf und soll es wissen, dass seine Gnade groß über ihr ist. Seine Gnade ist groß über dir. Auch wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst, weil du vielleicht gerade in irgendwelchen Kämpfen bist und so weiter und so fort. Aber bedenke, seine Gnade ist groß über dir. Und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Du darfst deinen Dienst beginnen aus diesem Frieden heraus, aus dieser Ruhe heraus, aus Dankbarkeit dafür, was Gott bereit war für dich zu tun. Und so ein Gruß bekommt die Gemeinde an fast jedem Brief: Gnade und Friede von Gott. Aus dieser Ruhe heraus dürfen wir dienen. Und es geht nur weiter. Jetzt kann der sagen, ja, Gott hat mich gerettet. Aber wenn ich jetzt umfalle, also er ist umgefallen, was dann? Der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf, heißt es in dem Psalmen. Du musst nicht liegen bleiben, du kannst und darfst jetzt wieder aufstehen. Und derjenige, der ihn trägt und hält, ist nicht sein eigener Glaube, ist nicht seine eigene Hingabe an Christus, sondern derjenige, der ihn trägt und hält, ist Gott selber. Mit unserer Frömmigkeit ist es nicht weit her. Und wenn du sagst, ach, wären doch alle so fromm wie ich und würden doch nur alle so viel wissen wie ich oder sonstiges, glaub mir, deine Frömmigkeit bringt dich nicht heim, sondern es ist die Gnade Gottes und er ist es, der dich heimbringt. Und sein Erbarmen ist es und das Blut Jesu ist es, das dich heimbringt, nicht dein Werken oder dein Wirken oder deine Frömmigkeit, sondern es ist sein Werk. Und dafür darf man von ganzem Herzen dankbar sein. Gott wird vollenden. Verse 3 bis 6. Deswegen darfst du auch fröhlich sein und musst nicht betrübt durch die Welt gehen, sondern du darfst aufblicken und hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, weil er ist es, der dich heimbringen wird. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Paulus hat diese Gemeinde vor Augen, als er dort im Gefängnis in Rom sitzt, in der kaiserlichen Kaserne. Er schreibt diesen Brief an die Philipper und hat diese Brüder und Schwester vor Augen. Und er weiß, was für eine Herzenshaltung sie haben. Und er weiß, wie treu sie ihm dienen und im Evangelium dabei sind. Und er dankt Gott für diese Gemeinde und für diese Geschwister. Und es ermutigt so, auch für dich, Gott dankbar zu sein für Gemeinde und für die Geschwister, die es gibt. Gott hat diesen Menschen, der lebendig wurde, der zuvor tot war, hat ihn zum Leben erweckt und ihm ein neues Leben gegeben. Und du wirst in Ewigkeit mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester zusammen sein. Jetzt sagst du vielleicht, naja, mit dem möchte ich nicht unbedingt zusammen sein. Vielleicht gibt's ja irgendwo eine Ecke im Himmel, wo ich den nicht sehe. Das erwähnt Paulus hier nicht. Es ist ein unglaublich großes Geschenk, wenn Gott einen Menschen rettet. Vielleicht sehen wir das heute hier jetzt nicht. Aber was für uns wichtig ist, an einer Stelle sagt Paulus mal, nun sehen wir diese Geschwister nicht mehr, wie sie heute im Fleisch sind, sondern wir sehen, was Gott aus ihnen machen wird. Und welche Herrlichkeit sie bekommen werden. Welche Veränderung, wenn Christus in ihnen Raum hat und zum Leben kommt und die Auswirkungen dieses geistlichen Lebens zum Ausdruck kommen. Darauf sollen wir blicken. Nicht darauf, ob jetzt ist mein Hemd in Ordnung, sind die Schuhe gut, hat er sich heute recht benommen oder sonst was, sondern schau auf das, was Gott aus ihm machen wird. Und schau darauf, dass er bereit war, sein Leben auch für den Bruder zu geben, der dir vielleicht Mühe macht, oder die Schwester, die vielleicht anders denkt als du. Er war bereit, auch das Leben für sie zu geben, weil er sie von Herzen lieb hat, oder für ihn. Und so kann Paulus danken, so oft ich an euch denke. Das finde ich so ein schönes Wort. Weil oftmals bist du im Gebet und du vergisst den einen oder anderen. Und wenn er dir einfällt, dann kannst du auch wieder danken. Ach, danke für die Kinder, die heute da waren. Oder danke für den Benny, der heute die Einleitung gemacht hat und so weiter. Es kann dir hilfreich sein, vielleicht die Namen der Geschwister, für die du beten willst, irgendwo aufzuschreiben an eine Liste. Oder wenn du eine Sonntagsschulgruppe hast, dann mach dir eine Liste von den Kindern, die du hast und schreib sie dir auf, dass sie dir vor Augen sind und du weißt, danke, Herr Jesus, für diese Kinder, die da sind. Danke für diese Geschwister, die da sind. Danke für die Senioren, für die jungen Familien und so weiter und so fort. Stell es dir vor Augen, weil es hier heißt, alle Zeit, so oft ich an euch gedenke. Mit Dankbarkeit auch erfüllt zu sein. Und dann, indem ich alle Zeit in jeder meiner Gebete für euch allen mit Freuden Fürbitte tue. Also ich finde das so schön, wie man hier lernen darf. Gell? Diese Freude in der Fürbitte, die schaut bei uns vielleicht manchmal, oder bei mir vielleicht, okay, dann bete ich für den oder den. Aber wir merken, hier ist ein anderes Herz. Da ist ein Herz, das schlägt für diejenigen, die Gott errettet hat. Und es freut sich darüber und mit Freuden betet er für den und jenen. Auch das ist für uns immer wieder etwas zum Wachrütteln, ins Gebet zu gehen, mit für die Geschwister einzustehen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 40, können wir mal kurz aufschlagen. Er beschreibt, er redet hier wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Als es dann in Philippi so eng wurde, dass sie ins Gefängnis kommen sind und zuvor mit Ruten geschlagen wurden und hinausgeführt wurden aus der Stadt, lesen wir in Vers 40, da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia, und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Was soll ich damit sagen? Man merkt diese Gemeinschaft hier unter den Geschwistern. Da war Paulus und die Gemeinde, die entstanden ist. Und sie haben mitgeeifert für das Evangelium. Es ist unglaublich, was da in Philippi aufgebrochen ist, was da entstanden ist. Daher ist ja auch dieser Widerstand da gewesen. Und Paulus hätte einfach auch direkt gehen können und sagen können, das war mir echt zu viel hier, komm, wir gehen woanders hin, die sollen schauen, wo sie bleiben. Ihr werdet schon zurechtkommen damit. Nee, er geht zuerst zu Lydia, wo die Gemeinde in ihrem Haus entstanden ist, und dort lesen wir, sie sahen die Brüder und trösteten sie und zogen fort. Warum taten sie das? Weil sie gemeinsam an dem Werk des Herrn gearbeitet haben. Wenn Paulus jetzt noch länger dableiben wäre, dann wäre kein Frieden eingekehrt in der Gemeinde, einfach weil die Widersacher ihn loswerden wollten. Und jetzt tröstete er diese Brüder in ihrem Dienst, weil er geht und er musste ja zurücklassen. Und man sieht diese Innigkeit, die Paulus zu dieser Gemeinde auch hat. Und diese Gemeinschaft am Evangelium, da heißt es vom ersten Tag an bis jetzt, als das Evangelium hinaustragen wurde. Und vielleicht hast du schon mit dem einen oder anderen Bruder Seite an Seite das Evangelium verkündigt oder mit ihm gearbeitet. Dann merkst du auch, was für eine wie das eine Beziehung in sich auch stärkt, weil du dasselbe Ziel vor Augen hast, denselben Herrn und gemeinsam ein Ziel vor Augen hast und dort für den Herrn tätig bist und dienst. Und so sehen wir das auch hier. Und dann geht's weiter. Es ist ja nur Vers 7. Paulus hat die Gemeinde im Herzen und das wünsche ich auch dir und mir, die Gemeinde Gottes im Herzen zu haben. Von Vers 7 bis 8. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade, Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Es ist ja nur recht so. Also, es ist doch bemerkenswert, was Paulus hier von seinem Herzen offenbart an die Philipper. Wenn wir Paulus vor Augen haben, da sehen wir oft so diesen Mann, der da steht und keinen Widerspruch duldet und jetzt voran und egal was kommt. Und hier sehen wir einen Mann, getrieben von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi, der die Seinen von Herzen lieb hat. Und sagt, es ist recht, dass ich so von euch denke, weil ich euch im Herzen trage. Bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums hatten die Philipper Anteil. Seine Fesseln beschreibt er hier in 1. Korinther, im Philipper Vers 13 sehen wir, dass er um des Christus willen gefesselt ist. Und dennoch stehen sie ihm bei. Bei der Verteidigung des Evangeliums standen sie ihm bei. Die Verteidigung des Evangeliums sieht so aus, zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil. Kein anderer Weg zum Himmel als Jesus allein. Und es ist uns kein anderer Name gegeben worden, in dem wir gerettet werden sollen. Die Verteidigung des Evangeliums. Bekräftigung des Evangeliums. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Vertraue auf dieses Evangelium. Er hat alles vollbracht. In Gnade und Friede stehst du hier. Durch ihn, durch sein Werk. Und sie haben Sorge um Paulus getragen. Vielleicht schlagen wir ein paar Seiten weiter. Philipper 4, Vers 14. Vers 13 sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Es war ihnen nicht egal, wie es Paulus geht. So wie es uns nicht egal ist, wie es einem Daniel Manale geht oder wem wir sonst so kennen, die in der Mission sind. Und so wie es uns auch nicht egal ist, wie es vielleicht dem Einzelnen geht. Und hier sehen wir, wie diese Gemeinde sich gesorgt hat um Paulus, was für eine innige Liebesbeziehung auch da war. Ich denke, auch diese Dinge können uns zum Nachdenken bringen, wie stehen wir den einzelnen Geschwistern gegenüber, wenn sie in Bedrängnis sind oder wenn sie in Not sind. Wie stehen wir als Einzelnen ihnen gegenüber? Wo können wir Sorge tragen? Vers 9 bis 11. Die Gemeinde im Herzen, richte dein Herz auf das Ziel aus. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Richte dein Herz auf das Ziel aus, so wie der Eingangsvers war im Philipper 3. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt haben wir oftmals die Situation, man möchte nicht loslassen von dem, was einem vielleicht Übles widerfahren ist. Man hat so viel Mühe damit, manchmal einem anderen Dinge nachzutragen, weil er mir doch vor Jahren dies und jenes getan hat. Und man möchte das nicht vergessen. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Die Psychologie heute sagt immer wieder, denke an deine Kindheit, was dort geschehen ist, und daher ist es so, dass du der bist, der du jetzt bist. Das Wort Gottes sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Warum? Wenn du dem Weg der Psychologie folgst, also diesen Rat, nicht in allem, aber hier, diesen Rat, du wirst nicht aus deiner Dauerschleife rauskommen. Du wirst immer wieder auf dein Bauchnabel konzentrieren und sagen, ich armer, armer Tropf. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht ein bisschen überzogen. Aber darum geht's. Und das Wort Gottes sagt, schau mal her, ich habe dir ein neues Leben geschenkt. Du bist eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Uli, der du mal warst. Ich habe dich erkauft, du gehörst mir und sollst mir dienen. Und warum willst du diese Kette, die dich immer wieder festhält, immer wieder von Neuem rausziehen? Ich armer, armer Tropf, was hat man mir in der Kindheit angetan? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Streck dich aus nach Christus und lass die anderen Dinge dort, wo sie hingehören, nämlich in der Vergangenheit. Strecke dich aus nach diesem Kampfpreis der Berufung. Gott hat Lohn für dich. Gott hat Lohn für dich zugedacht im Himmel. Unvorstellbar. Der uns herausgerettet hat aus unserer selbstverschuldeten Sünde und uns in sein Reich gestellt hat. Alles ist sein. Und jetzt, als ob das nicht genug wäre, möchte uns Gott noch beschenken mit allem. Zum einen und zum anderen, wir dürfen hier auf Erden Lohn für die Ewigkeit sammeln. Nur gibt's diesen bitteren Vers, wo es heißt, dass einer wie durchs Feuer gerettet wird. Vielleicht hat er gesagt, bin Christ und jetzt schaue ich, wie es mir gut geht. Und hat die ganzen Aufforderungen Gottes, dieses Mut machen oder das jetzt für ihn zu leben, vergessen und hat doch wieder Christus vom Thron auf die Seite, Herr Jesus, danke, dass du mich gerettet hast, aber es geht um mich. Und lebt sein eigenes Leben. Und dann heißt es, dass er gerettet wird, aber wie durchs Feuer. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, aber die Bibel spricht hier klar, dass es einen Unterschied im Himmel geben wird. Von denen, die in Hingabe ihr Leben ihm hingeben haben und ihm dienen, und denen, die ihrem Fleisch weiterhin dienen, obwohl sie gerettet sind. Es gibt einen Unterschied. Deswegen hab das Ziel vor Augen. Lass dir Mut machen. Und wenn du vielleicht in der Situation bist, ja, du bist in der Situation, bekenne deine Schuld. Übrigens, fand ich ganz interessant, William MacDonald hat eine Predigt gehalten und da heißt es, eine Sünde, die nie bekannt wird. Wisst ihr, was das sein könnte? Ich bin nicht drauf gekommen. Gleichgültigkeit? Nee. Habgier. William MacDonald hat gesagt, bei all den Jahren der Seelsorge, die er dient hat, eine Sünde wurde ihm nie bekannt. Habgier. Es wurde immer mit, ich muss doch sparen, oder ich muss doch dies und jenes, oder ein beliebter Spruch ist, oder wie geht der, es ist besser zu haben als zu brauchen. Habgier. Habgier ist etwas, das den Herrn Jesus auf die Seite stellt, weil dein dringendes Verlangen, diese Sache zu haben, es kann Geld sein, es kann Ehre sein, es kann Sonstiges sein, wichtiger ist als die Anliegen Gottes und wichtiger als die Beziehung zum Herrn Jesus, weil dein Herz dir sagt, wenn du dies haben wirst, dann wird es dir gut gehen. Und das ist eine Sünde, die wir nicht bekennen wollen. Bitte bekennen Sie vor dem Herrn. Gell? Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es bei euch ausschaut. Bekenne diese Schuld vor dem Herrn, weil du rückst in dem Moment den Herrn Jesus beiseite. Habgier. So, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Das Thema heißt ja das Tieferaugen, gell? Okay. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag des Christus. Ganz wichtig hier auch zu verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Tag des Christus oder den Tag Jesu Christi, wie wir es in Vers 6 gelesen haben, und dem Tag des Herrn. Hier ist ein Unterschied da. Der Tag des Herrn ist ein Tag der Finsternis, des Wolkendunkels und des großen Verderbens. Im Buch Joel könnt ihr das nachlesen. Und der Tag des Herrn Jesus ist der Tag, Johannes 14, die ersten drei Verse, wo er sagt, und ich werde wiederkommen und meine Gemeinde zu mir holen. Vielleicht schlagen wir ganz kurz auf den Thessalonicher Brief. Da liegen diese zwei Tage ganz eng beieinander. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 4 von Kapitel 4. Vers 17 bis 5, Vers 3 möchte ich euch vorlesen. Da sehen wir diese zwei Tage. Also in 4 geht es darum, Geschwister, die gestorben sind, was ist denn mit denen? Also Kinder Gottes. Und Vers 17 geht es dann weiter. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und jetzt kommt Kapitel 5, wo es um den Tag des Herrn geht. Von der Zeit und dem Zeitpunkt aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts, Vers 5, und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und so weiter. Hier haben wir auf engem Raum den Tag Jesu Christi, wenn er seine Gemeinde widerrufen wird, und den Tag des Herrn, der so furchtbar sein wird, dass wir ihn nicht beschreiben können. Also ich kann nicht beschreiben, was dort passieren wird. Deswegen, wenn du kein Kind Gottes bist, wende dich zu Jesus und übergebe ihm dein Leben, damit er dich rettet vor diesem Tag. Weil der wird überaus furchtbar sein. Und die Gemeinde darf sich freuen auf die Zeit, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich holen will. Und das ist dieser Gedanke hier im Philipperbrief, der sogar zweimal in kurzen Abschnitten erwähnt wird. Zum einen Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi, bis der Herr Jesus seine Gemeinde holt. Und in Vers 10 ist es das Gleiche. Da heißt es, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag Christi, bis der Herr Jesus seine Gemeinde holt. Also wenn ich auf der Baustelle irgendwas mache, dann mache ich oft ein Foto, nicht zum Angeber, sondern damit ich meinem Chef zeigen kann, schau mal her, so und so schaut es aus. Und er sagt dann, oh ja, passt, oder oh, warum hast du denn das so und so gemacht? Okay. Und der Herr Jesus wird diese Dinge ja bewerten, was er durch uns wirken konnte und was er machen wird. Was gut, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Wie kann ich prüfen, worauf es ankommt in meinem Leben? Der Benny hat es in der Einleitung gut gesagt, indem du im Wort Gottes auch bist und schaust. Es gibt da so diese Bändel, die heißen What would Jesus do, oder? Genau. Was würde der Herr Jesus tun? Bei den Handeln und bei dem Denken zu überlegen, was würde der Herr Jesus in dem Moment tun? Das ist gut. Es hilft natürlich nichts, den Bändel zu haben und dann nicht dementsprechend zum Handeln. Der Bändel allein, der hilft in dem Fall nichts, sondern dieser Gedanke, was würde der Herr Jesus tun. Und manchmal ist es auch ganz einfach, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern du kannst ja einfach eine Schablone nehmen. Was meine ich damit? Ich fand es ganz schön, der Walter hat es in seiner Predigt rausgenommen und hat gesagt, in Bezug hier auf Ehe, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also der Gedanke, naja, wie hat der Herr Jesus die Gemeinde geliebt? Ganz einfach, ich schaue nach, ja, Herr Jesus, wie hast denn du das gemacht? Du nimmst eine Schablone. Wenn ich auf dem Bau bin und ich muss irgendwie einen kaputten Balken reparieren, kann den aber nicht mitnehmen, kann ich aber auf dem Brett eine Schablone malen, das nehme ich dann und lege es aufs neue Holz und arbeite das so aus, wie es auf der Schablone war. Und so kannst du hier auch eine Schablone hernehmen, zum Beispiel, Herr Jesus, was machst denn du, wenn mich einer furchtbar angeht? Oh, mal durchschauen bei den Schablonen. Zurückschlagen? Nee, du sollst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Na gut. Was nehmen wir als nächstes? Ja, was könnte man noch tun? Ja, wir könnten vielleicht hintenrum seinen Ruf schlecht machen. Naja, du sollst nicht den anderen verleumden. Die Schablone passt auch nicht. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Danke, Herr Jesus, die Schablone passt. Vergebung. Der Herr Jesus hat dir und mir vergeben. Und so weiß ich, dass es eine Überwindung für deinen Stolz ist, auch deinem Nächsten zu vergeben. Das ist das. Die Schwierigkeit ist nicht die Vergebung an sich, sondern dein Stolz in deinem Herzen zu sagen, ich will loslassen davon und ich vergebe dir. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Und der Herr Jesus wird Früchte der Gerechtigkeit in deinem Leben wirken. Bei dem Kerkermeister sehen wir das. Zuvor ein harter Mann, der diese zerschundenen zwei Brüder in den innersten Kerker werfen lässt und verschließen lässt. Dann dieses Erdbeben, das auch sein Herz erschüttert hat. Er bekennt, kehrt um zu Gott und Christus bewirkt in ihm etwas völlig Neues. Er wusch ihnen die Striemen ab und gab ihnen zum Essen und versorgte sie. Das sind Früchte der Gerechtigkeit, die Christus in uns wirkt, die Christus wirkt in dem Leben eines Gläubigen. Daher ist diese Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus, dieses Starten aus der Ruhe heraus so wichtig. Dieses zunächst einmal, ich nehme mir einen Kaffee, so mache ich, sonst geht gar nichts, und sich dann in Ruhe vor den Herrn hinzusetzen und mit ihm zu reden und zu sagen, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine aus, deinen Namen zu fürchten. Du weißt ja, Herr Jesus, ich will dich preisen von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre bereiten, ewiglich. Und dann kommt die Dankbarkeit. denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um meinen jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Amen.